Ja, ich habe ja im Internet schon ein bisschen Werbung und Clickbait gemacht. Und das Thema heute, es geht um Ewigkeit, um Zeit, um Raum, um Veganer, um Verschwörungstheorien, ein bisschen auch um Zombies, ich werde es in einem Satz erwähnen, aber das ist jetzt nur, das war wirklich nur Clickbait, das mit den Zombies, also das ist nicht der Schwerpunkt der Predigt. Genau, und wie bringt man das alles zusammen, ne? Wie kommt man von Verschwörungstheorien und Veganern zu Ewigkeit, Zeit und Raum und was auch immer, ne? Und Zombies, genau. Das ist einfacher, als ihr denkt. Es gibt einen Vers, der all diese Themen tatsächlich anschneidet in der Bibel. Und den kennt ihr auch schon alle. Ihr habt es nur nicht gemerkt, dass er diese Themen alle anschneidet. Und das ist dann so meine Aufgabe, euch das so zu versichern oder zu erklären heute. So, läuft Patrick? Ja. Alles klar. Also, Zeit, nochmal die Einleitung, Zeit, Raum, Ewigkeit, Verschwörungstheorien, Aliens, Veganer, Sekten habe ich vergessen und vielleicht auch Zombies. So, darum geht es heute. Und der Dreh- und Angelpunkt dieser gesamten Predigt, damit fangen wir sofort an, ist Prediger 3, Vers 11. Schlag den mal auf. Ich habe gestern entdeckt, dass der in manchen Übersetzungen ganz schön schräg übersetzt ist, aber so Schlachter, Luther, Elberfelder ist eigentlich ganz normal, verständlich. Ich lese das mal aus Schlachter. So, Prediger ist Hintersprüche. Prediger 3, Vers 11. Und der Kontext ist schon ein bisschen special, ne? In Prediger 3, da geht es ja, alles hat seine Zeit. Also es geht da um Zeit. Töten hat seine Zeit, heilen hat seine Zeit, zerstören hat seine Zeit, bauen hat seine Zeit und so weiter und so fort. Und er listet da eine ganze Menge auf. Und dann in Vers 11 sagt Salomo, er, also Gott, hat alles vortrefflich gemacht zu seiner Zeit. Auch die Ewigkeit hat er ihnen, also den Menschen, ins Herz gelegt. Nur dass der Mensch das Werk, das Gott getan hat, nicht von Anfang bis zu Ende ergründen kann. Das geht nicht. Also Gott hat alles ziemlich gut gemacht. Und Gott hatte für alles seine Zeitpunkte und seine bestimmte Zeit. Und jetzt kommt etwas hinzugefügt. Und Ewigkeit hat er ihnen auch noch ins Herz gelegt. So, warum steht das hier im Kontext mit Zeit? Ja, oder was bedeutet das überhaupt, Ewigkeit im Herzen zu haben? Darüber will ich heute sprechen. Und ja, das hat was mit Veganern und mit Sekten zu tun. Aber wir müssen ja die Spannung hochhalten, ne? Ewigkeit hat er ihnen ins Herz gelegt. Okay, was bedeutet Ewigkeit? Für die meisten Leute, wenn man sie so fragt, was heißt ewig, was heißt Ewigkeit? Es ist für sie nichts anderes als eine unendlich lange andauernde Zeitspanne. Ja? Etwas, was unendlich lange dauert. Und das ist nicht ganz richtig. Das ist klar, das ist so dieses gängige Verständnis, aber in der Bibel finden wir das nicht. In der Bibel finden wir dieses Wort Ewigkeit in seltsamen Kontexten gebraucht. Zum Beispiel in Johannes 17, da sagt Jesus, das ist ewiges Leben, dass sie dich kennen. Hat da nichts mit Zeit zu tun. Das ist eine qualitative Aussage. Okay. Da gibt es noch andere. Dann haben wir im Hebräerbrief ein ganz interessantes Kapitel, das erklärt das vielleicht ein bisschen besser. Hebräer 9, können wir gleich mal reinsteigen. Also auch Predigten über Verschwörungstheorien, Sekten und Zombies können schriftlastig sein. Hebräer 9. Und zwar lesen wir mal ab Vers 11. Als aber der Christus kam, als ein Hohepriester der zukünftigen Heilsgüter, ist er durch das größere und vollkommenere Zelt, das nicht mit Händen gemacht, das heißt nicht von dieser Schöpfung ist, auch nicht mit dem Blut von Böcken und Kälbern, sondern er ist mit seinem eigenen Blut ein für allemal in das Heiligtum gegangen und hat eine ewige Erlösung erlangt. Und das ist ein bisschen komisch, wieder der Kontext, in dem das Wort ewig hier benutzt wird. Hier, der Schreiber vom Hebräerbrief beschreibt hier eine einmalige Aktion, nämlich, dass Jesus ans Kreuz gegangen ist und gestorben ist für die Menschheit und mit seinem Blut die für uns erkauft hat, Sachen für uns, die Erlösung für uns erwirkt hat. Und er sagt hier, das ist eine einmalige Aktion gewesen, aber es ist eine ewige Erlösung. Und das Wort ewig, wenn man dann, ich muss mich aus Zeitgründen da jetzt ein bisschen am Riemen reißen und werde nicht alle meine Folien hier und meine Vorbereitung euch verraten, weil sonst wird die Predigt zu lange. Das Wort ewig bedeutet nicht so viel wie unendlich lange andauernd, sondern es bedeutet eher völlig außerhalb der Zeit, zeitlos. Und es ist ein Unterschied. Etwas, was lange andauert, kann immer noch innerhalb der Zeit sein. Es kann einfach nur sehr viel, eine sehr, sehr lange Zeit sein. Aber ewig in der Bibel ist etwas, was losgelöst ist von der Zeit. Und das ist ein gewaltiger Unterschied, den werdet ihr gleich bestimmt noch deutlicher sehen. Gott ist in die Zeit gekommen. Das Lamm war vor Grundlegung der Welt geschlachtet, bevor es die Welt überhaupt gab. Und wir werden gleich sehen, bevor Gott die Welt geschaffen hat, gab es auch keine Zeit. Da war das Lamm schon geschlachtet. Das war irgendwie schon Gottes Charakter. Sein Leben geben, dieses demütige Lamm, sich für die Welt aufopfern, das war schon vorher sein Charakter. Es war nicht ein Plan B, den man ja mal so ziehen kann, wenn das mit Adam und Eva schief geht. War es nicht. Ja? Er war es schon vorher. Aber er musste in diese Zeit reinkommen. Es musste zu einem bestimmten Zeitpunkt, musste es auf dieser Welt in einem menschlichen Körper tatsächlich verwirklicht werden. Und daraus wurde dann eine ewige, eine zeitlose Erlösung, die die Leute damals errettet hat, die den Sünder am Kreuz errettet hat, der eine Errettung, die genau gegenwärtig in dem Zeitpunkt stattfand, die aber uns errettet, die wir 2000 Jahre später anfangen zu glauben, die aber auch die ganzen Gläubigen aus dem Alten Testament errettet, die im Voraus geglaubt haben und auf dieses Ereignis in welcher Weise auch immer vorgeschaut haben. Ja? Adam und Eva, die haben geglaubt, dass irgendwann der Nachkomme der Frau, der Schlange, den Kopf zertreten wird. Das haben die geglaubt. Das war ihr Evangelium, ihr Prototyp-Evangelium. Ja? Das war alles, was sie wissen mussten und was sie zu glauben hatten. Aber Jesus musste in diese Zeit reinkommen und das einmal wirklich vollziehen, verwirklichen, Fleisch werden lassen. Ja? Wie heißt das Fachwort dafür? Das Theologische? Wenn ihr euch schon keine theologischen Wörter merkt, aber das müsst ihr euch. Inkarnation, genau. Ne? Die Fleischwerdung, ganz zentral für das Christentum. Ja? Das Christentum ist die einzige Religion, die das Fleisch als solches nicht verdammt, sondern aufwertet. Ja? Die den Körper, die das Körperliche, das Stoffliche nicht abwertet oder komplett, ne, sondern wir werden ja unsere erlöste Körper und so haben. Wir werden aufgewertet. Das Göttliche kommt in dieses irdene Gefäß rein und wertet mich sozusagen auf. Ja? Heiligt, erlöst mich. Das ist ganz wichtig, damit wir nicht in irgendwelche gnostischen Irrlehren abdriften, weil das ist genau der Punkt. Es musste wirklich hier passieren. Ja, aber dadurch, dass es hier in der Zeit passiert ist, ist es eine ewige, eine zeitlose Erlösung, die gilt, bis Jesus zum letzten Mal wiederkommt, ja, und einen neuen Himmel und eine neue Erde schafft. Und Ewigkeit bedeutet eher zeitlos. Ihr könnt euch die Zeit, ich hab jetzt ein paar Bilder gemalt, aber ich habe jetzt keine Lust, das hier im Beamer anzuschließen und so. Ihr könnt... Es wäre ja auch unfair für die Leute, die nur die Aufnahme hören und die sehen das ja nicht. Stellt euch euer Leben vor wie so ein Zeitstrahl. Ne? Alle, die mal irgendwie Klasse 5 oder 4 oder 6 so Mathe hatten, die erinnern sich vielleicht noch an diesen Zahlenstrahl. Ne? In der Grundschule fängt ihr bei 0 an und geht dann immer weiter bis ins Unendliche. Stellt euch so einen Zahlenstrahl. Ne? Zeit verläuft in unserem Verständnis verläuft Zeit linear. Wir erleben eine Sekunde, eine Minute nach der anderen und da können wir nichts dran ändern. Wir können ein paar Monate, Wochen vielleicht zurückgucken auf diesem Zahlenstrahl, uns erinnern. Wir können ein bisschen vielleicht vorschauen, wenn wir ein bisschen vernünftig nachdenken oder kombinieren oder so, aber auch nicht, das ist auch unsicher. Wir sind irgendwo ein Punkt auf dieser Linie der Zeit. bei 0 und irgendwann so, wenn alles gut läuft, bei 60, 70, 80, 90 ist dann Schluss. Ja? Wir sind ein Punkt und bewegen uns entlang dieser Linie. Und Gott ist nicht ein Punkt in dieser Linie. Gott ist ein Punkt über dieser Linie. Und er kann gleichzeitig auf alle Punkte dieser Linie blicken. Ja, Gott ist wirklich außerhalb der Zeit. Gott ist nicht der Zeit unterworfen. Das ist total wichtig, sonst wäre die Zeit mächtiger als Gott. Das macht nicht wirklich Sinn. Ja. Gott ist außerhalb der Zeit und da gibt es eine Menge Verse für in der Bibel. Zum Beispiel Jesaja 46, Vers, wo steht das? Ein bisschen vorblicken. Ich muss das hier. 46, Vers 10. Ich rufe das Ende vom Anfang her, sagt Gott. Oder ich bestimme den Ausgang, aber schon am Anfang. Woher weiß Gott das? Woher kann er das machen? Ja, Gott fängt ein Ding an, aber er hat das Ende schon vorbestimmt. Das kann er nur, wenn er nicht innerhalb der Zeit ist, wenn Gott nicht in dieser Linie ist, so wie wir. Ja, wenn wir nicht Sekunde für, sondern wenn er über dem Ganzen steht und gleichzeitig alle Punkte blicken kann. Aus dem gleichen Grund kann Gott auch in unsere Vergangenheit zurückreichen und unsere Verletzungen aus der Kindheit heilen, die uns jetzt noch, deren Auswirkungen uns vielleicht jetzt noch beeinflussen. Ja, das ist eine ewige, eine zeitlose Erlösung, die funktioniert für alle unsere Perioden des Lebens, sogar für die, die wir schon gelebt haben. Ja. Ich verkündige das Ende vom Anfang her. Oder Offenbarung 21,6, ich bin das Alpha und Omega, der Anfang und das Ende. 2. Petrus 3, Vers 8, das eine aber sollt ihr wissen, sollt ihr nicht übersehen, Geliebte. Ein Tag bei dem Herrn ist wie 1000 Jahre. Okay, das ist nichts Neues, diesen Vers gibt es in den Psalmen schon. Aber Petrus treibt es ein bisschen auf die Spitze. Und 1000 Jahre wie ein Tag. Oh, Moment mal, Petrus, das geht doch nicht. Wenn 1 gleich 1000 ist, dann kann ja so, ne, ist ein Tag sind bei Gott wie 1000 Jahre, das könnte man verstehen. Bei Gott ist eine andere Zeitrechnung. Ne? Bei Gott vergeht das sozusagen langsamer. Ein Tag bei uns, 1000 Jahre bei Gott. Okay, bei Gott vergeht die Zeit langsamer. Macht ja Sinn, da kann er viel mehr machen an einem Tag. Wenn ein Tag wie 1000 Jahre, dann schafft er auch viel mehr. Ne? So, aber die Erklärung ist zu billig. Petrus sagt, und 1000 Jahre wie ein Tag. Okay. So, das funktioniert nicht mehr. Die einzige Erklärung, die uns dieser Vers noch lässt, ist, dass Zeit für Gott keine Rolle spielt. Dass das für Gott kein Problem mehr ist. Ja? Ob das jetzt 1000 Jahre oder ein Tag sind, weil in einer linearen Abfolge macht diese Gleichung ein Tag gleich 1000 Jahre und 1000 Jahre gleich ein Tag macht keinen Sinn mehr. Ja? Das ist aber eine gute Umschreibung, die jemand wie Petrus, der eher jetzt nicht so der Physiker war, ja, wie jemand in Petrus Worten das ausdrücken kann, dass Gott außerhalb der Zeit steht, dass Gott ewig ist, zeitlos, nicht von der Zeit unterworfen wie wir. Ja. Und was ist denn jetzt, wie ist Zeit entstanden? Wer weiß, an welchem Schöpfungstag Gott Zeit gemacht hat? Während ihr noch überlegt, lese ich euch mal ein Zitat von Einstein vor. Und er sagt, das ist in dem Buch von Lorenz, das war Einsteins bester Freund, war auch ein genialer Physiker. Und der hat sich geärgert, Einstein fand das auch nicht so cool, dass alle Leute gedacht haben, die Relativitätstheorie ist doch so schwierig, niemand versteht die und so. Er sagt, das stimmt eigentlich nicht. Die haben ein Buch geschrieben, was eigentlich komplett ohne physikalische, mathematische Gleichung auskommt, wo sie die einfach mal erklären, also die Idee dahinter erklären. Und die ist gar nicht so schwer. Klar, die Sprache, mit der das dann ausgedrückt wird, die ist schon komplizierter. Ne? Das verstehen nur wenige, aber die Idee ist gar nicht so schwer. Und Einstein selber sagt, also Lorenz zitiert hier Einstein in dem Buch und er sagt, bis jetzt haben wir geglaubt, dass Zeit und Raum einfach so existiert haben. War einfach da. Als ob es nichts anderes gab. Keine Sonne, keine Erde, keine Sterne. Aber jetzt wissen wir, dass Zeit und Raum nicht das Gefäß für dieses Universum sind. Und Zeit und Raum können gar nicht existieren, wenn es keine Sonne, Erde oder andere himmlische Körper gäbe. Ich habe das Buch gelesen, angefangen zu lesen, ich habe es noch nicht ganz durch, als ich dieses Buch von Lorenz anfing zu lesen, Da bin ich total gestolpert über dieses Zitat. Ich finde, das ist eins der faszinierendsten Zitate, die Wissenschaftler je von sich so gegeben haben. Ne? Da sagt Einstein tatsächlich, und das ist gängiger Konsens übrigens, da widerspricht ihm keiner, ja, ne? Wir alle denken ja, naja, das Universum, so Zeit und Raum gab es immer schon irgendwie und Raum war irgendwie immer da, ne? Also hat Gott das irgendwie da ein paar Kugeln reingesetzt und dann hat er den Menschen noch gesagt, hier so und so, ne, guckt mal auf die Sonne, guckt mal auf den Mond, da könnt ihr die ein bisschen besser messen und einteilen und dann läuft das. Und Einstein sagt so, nee, wir wissen, ohne Sonne, ohne Erde, ohne andere kann Zeit gar nicht existieren. Also Zeit ist tatsächlich, und das ist ja auch eins der Aussagen der Relativitätstheorie, dass Zeit auch abhängig ist von Raum und anderen Dingen. Und was steht denn in der Bibel? Wer hat rausgefunden, wann hat Gott die Zeit erschaffen? In welchem Schöpfungstag war das? Ja, 4. genau. Ne? 1. Mose 1, Vers 14. Das ist auch so ein seltsamer Vers. 1. Mose 1, Vers 14, da heißt es, und Gott sprach, es sollen Lichter an der Himmelsausdehnung sein, zur Unterscheidung von Tag und Nacht. Die sollten als Zeichen dienen und zur Bestimmung der Zeiten und Tage und Jahre. Und als Leuchten einer Himmelsausdehnung, dass sie die Erde beleuchten. Und es geschah so. Also diese Lichter gab es vorher noch nicht. Es gab vorher eine Erde, aber es gab irgendwie, dieses gesamte Uhrwerk des Universums war irgendwie noch nicht in Gang gesetzt worden. Das ist ja, wenn man die ganzen Umlaufbahnen der Planeten, das ist ja ein geniales, gigantisches Ding, was da funktioniert. Und wenn man dann noch mehr einsteigen möchte, schaut man sich die Naturkonstanten an, wie die alle fein abgestimmt sind. Und selbst ein Christopher Hitchens, einer der Oberatheisten, sagt, gibt es ein YouTube-Video, wo er das zugibt, sagt, ja, dagegen haben wir eigentlich nichts einzuwenden. Ne? Hatte ich mal irgendwo gepostet bei mir. Sagt, da hat er schon ein, zwei Gläser Wein, das ist ein bisschen entspannter, weil die Atheisten sind noch nicht so entspannt. Und er sagt er so, ja, das ist eigentlich das beste Argument, da können wir nichts gegen erwidern, gegen diese Feinabstimmung des Universums, gegen die Naturkonstanten. Und ja, Gott schafft hier Lichter an der Himmelsausdehnung, die waren vorher nicht da. Der sagt, so, jetzt sollen die da sein, irgendwie, wie auch immer das entsteht. Und Gott sagt, die haben einen ganz bestimmten Zweck. Ne? Und dann wird das in Vers 16 noch genauer erklärt. Gott macht die zwei großen Lichter, das große Licht zur Beherrschung des Tages, also Sonne, und das kleinere Licht zur Beherrschung der Nacht, dazu die Sterne. Und Gott setzte sie an die Himmelsausdehnung, damit sie die Erde beleuchten und den Tag und die Nacht beherrschen und Licht und Finsternis scheiden. Und Gott sah, dass es gut war. So, erst ab diesem Moment war eine Zeitmessung überhaupt möglich. Ne? Es scheint so, als ob Gott das jetzt irgendwie alles, ich weiß es nicht, ne? Da gibt es natürlich viele Fragen und so. Aber das stimmt genau mit dem, was Einstein gesagt hat, überein. Ohne Sonne, Erde, Mond, ohne diese Planeten und wäre das überhaupt gar nicht Zeit und Raum, so wie wir es heute kennen, wäre überhaupt gar nicht möglich. Ne? Also Gott ist der Ewige, der Zeitlose, der außerhalb von Zeit steht, der sozusagen alle Punkte der Zeit irgendwie gleichzeitig überblicken kann. Und wenn euch das in Knoten ins Gehirn macht, das ist okay. Ja, das ist voll okay. So, weil wir haben ja gelesen in Prediger 3, Vers 11, nicht von Anfang bis Ende kann der Mensch das Werk Gottes ergründen. Also es ist okay. Ja. Aber es ist gar nicht so unwichtig. Weil wenn wir jetzt zu unserem Vers zurückgehen, Gott hat jedem Menschen Ewigkeit, etwas Zeitloses, ein Stück von diesem ins Herz gelegt, was größer ist als alles, was geschaffen ist. Jeder Mensch hat sozusagen ein Stück, oder wie, ich weiß nicht, wie ich das nennen soll, aber irgendwie etwas von dem Unerschaffenen, von dem Zeitlosen in sich. Und bei den meisten Menschen ist das wie so ein Vakuum. Ja? Und wie zeigt sich dieses? Wie manifestiert sich diese Ewigkeit in dem Herzen eines Menschen? In den meisten Fällen manifestiert es sich als eine Suche nach Sinn. Ne? Oder als ein Verlangen, Teil von etwas Größerem zu sein. Man sehnt sich nach etwas, was größer ist als einfach nur aufstehen, essen, arbeiten, schlafen. Aufstehen, essen, arbeiten, schlafen. Aufstehen, essen, arbeiten, schlafen. Am Wochenende Arminia und saufen und dann wieder aufstehen, essen, arbeiten, schlafen. Arminia saufen, aufstehen, essen. Das ist, was ich ein Zombie-Leben nenne. Ne? Muss jetzt nicht saufen und Arminia sein, es kann auch Netflix und Amazon Prime sein am Wochenende oder irgendwas anderes. Oder womit auch immer man sich sozusagen die Zeit vertreibt. Ne? Das ist nicht wirklich ein Leben. Das ist eine Art, wie wir damit umgehen vielleicht. Ne? Aber jeder Mensch hat normalerweise diese Fragen, warum existiere ich? Was ist der Sinn des Lebens? Jeder Mensch hat eine Sehnsucht nach Substanz und nach Bedeutung. Teil von etwas Größerem zu sein. Ja? Teil an etwas teilzuhaben, was zeitlos ist. Was sozusagen, warum bauen sich Menschen Denkmäler? Ne? Weil es überschreitet sozusagen ihre normale Zeit. Es macht das ein bisschen zeitloser, wenn man sich in 100 Jahren noch dran erinnert. Ja? Und jeder Mensch hat dieses, hat das. Oder hat so ein ich vergleiche das so ein bisschen mit so einem Vakuum. Ne? Das will gefüllt werden, das schreit richtig danach. Diese Ewigkeit, die Gott uns allen ins Herz gelegen hat, die wird sich früher oder später in irgendeiner Form, Dankeschön, wird sie sich zeigen. Und sie zeigt sich unterschiedlich. Und was ist unser Coping-Mechanism? Das ist das psychologische Fachwort dafür. Auf Deutsch die Bewältigungsstrategie. Wie gehen wir damit um, wenn es sich zeigt? Ne? Klar, wenn wir irgendwie 6, 7, 8 Jahre sind, ist das nicht so wichtig. Aber irgendwann dann so in der Pubertät geht es los. Ne? Dann fängt man sich an zu fragen, was machen wir eigentlich auf diesem Planeten? So, ne? Warum will ich das, was ich will? Und so, man fängt an diese Fragen. Und jetzt wird es spannend. Wie gehe ich als Mensch mit diesem Verlangen nach Ewigkeit oder mit diesem Vakuum, was in mir ist, was nach Ewigkeit schreit, was nach Bedeutung, nach Substanz, nach Sinn, nach was danach verlangt? Wie gehe ich damit um? Ja? Und eine Möglichkeit ist, ich entscheide mich für ein Zombie-Leben. Ich schalte mein Gehirn aus, betäube mich durch Unterhaltung, möglichst viel Spaß und sowas alles. Ja? Es ist ja nicht verkehrt, aber ich kann Unterhaltung an sich als eine Droge nehmen, damit ich mir keine Gedanken machen muss, warum ich eigentlich da bin. Ich kann jedes Wochenende hart Party machen und in dem Moment, wo ich hart Party mache, denke ich nicht über solche Fragen nach. Ja? Also, und wenn doch, dann hört die Party schnell auf. So, ne? Das ist Partykiller. Aber das ist eine Sache. Eine andere Sache ist, ich entscheide mich für den Nihilismus. Nihilismus heißt, ich glaube, dass alles wirklich nur totaler Zufall ist, dass letztendlich alles nur die totale Sinnlosigkeit, dass nichts da ist und das ist halt so und ich finde mich damit ab und ja. Ne? Also ich entscheide mich dafür, dass es alles ein großes Nichts ist. Da gibt es übrigens, da hat die Bibel einiges zu sagen, da müsste ich mal eine Predigt an sich drüber machen, über Nihilismus. In der Bibel wird da sogar ein Geist genannt, Belial. Das ist der Geist des Nichts oder des Nichts, der Nutzlosigkeit, der Substanzlosigkeit. Ne? Und der steckt hinter ein ganz, ganz interessantes Thema, was wir hier natürlich nicht ansprechen, sondern nur so mal kurz als Cliffhanger anreißen. Ja? Und das ist natürlich genauso sinnlos oder es ist genauso fatal wie die erste Variante, wenn ich mich für ein Zombie-Leben entscheide, wenn ich mein Gehirn einfach, meinen gottgegebenen Verstand einfach ausschalte und mich weigere, über diese Fragen Gedanken zu machen. Es ist genauso, wenn ich einfach so tue, als ob das Nichts mein Gott ist oder ob das Nichts alles ist. Und ne, alles ist halt nur Zufall. Das halten die meisten Leute, diese extrem beiden Formen sind ja sehr extrem und das halten die meisten Leute nicht aus. Wenn ich hart Party mache, jedes Wochenende, glaubt mir, mit 40 kommt dann die Sinnkrise. Dann haut die Midlife-Crisis richtig heftig rein und die Ewigkeit in meinem Herzen, die schreit lauter als je zuvor. Ja? Beim Nihilismus wird es auch so sein. Und wenn ich mich für Nihilismus oder Atheismus, für irgendwie so eine Form entscheide, wo ich Gott von vornherein ausklammere und diese Art der Sinnstiftung komplett, wenn ich Religion von vornherein ausklammere, dann kommen die ganzen Ersatzreligionen ins Spiel. Zum Beispiel, dann werde ich Veganer. Warum machen Leute sowas? Die nehmen, jetzt übrigens ist ein Kind gestorben, weil irgendwelche Veganer-Eltern ihr Neugeborenes vegan ernährt haben. In Belgien war das. Das waren Spinner, waren das. Totale Spinner. Das waren auch solche Verschwörungstheoretiker und so, ne, die nicht zum Arzt gehen wollten und so, so richtige Spinner. Das Kind ist gestorben, richtig übel. Ne? Warum machen Leute sowas? Warum knallen die so durch? Warum werden Leute vegan? Warum werden Leute, warum glauben Leute an irgendwelche abstrusen Verschwörungstheorien? Warum machen die das? Weil es ihnen Sinn gibt. Weil es ihnen dieses Gefühl gibt, ich bin Teil von etwas Größerem. Ich bin Teil von denen, die es durchschaut haben. Zum Beispiel. Oder, also für mich ist vegan sein, ist es für mich eine Religion. Es hat alle, erfüllt eigentlich alle Formen einer Religion. Die Leute bringen richtig, sie bringen Opfer, wo sie überhaupt keinen Vorteil von haben. Zumindest langfristig nicht wirklich. Ne? Sie verzichten auf alles Mögliche. Ne? So haben dadurch nicht unbedingt jetzt irgendwie einen Gewinn und so. Das hat für mich wirklich Formen einer Religion. Aber was treibt Leute dazu an, vor allem dann, wenn es so extreme Formen sind, was treibt sie dazu an? Letztendlich ist es, sie machen etwas, was Sinn macht. Oder man will den Planeten retten. Ne? Nichts gegen Umweltschutz. Jeder Christ hat, wir als Christen haben auf jeden Fall ein Mandat, dass wir uns um diesen Planeten ordnungsgemäß kümmern und ihn nicht verheizen und so. Aber genauso gut kann das auch ausarten in eine Religion oder eine Ideologie. Und letztendlich ist für mich jede Ideologie eine Ersatzreligion und eine Ersatzdroge, die dieses Vakuum, das in meinem Herzen ist, was nach Sinn schreit, füllt. Ja. Was diese Ewigkeit, die in meinem Herzen da pocht und irgendwie sich bemerkbar machen will und die mich vielleicht nervt oder die mich vielleicht nicht in Ruhe lässt, ich kann die durch Ideologien befriedigen. Ne? Das kann sowas sein wie vegan oder Umwelt oder was auch immer. Es kann auch sowas sein wie Verschwörungstheorien. Und da sind wir auch schon, dann, wenn ich jetzt nicht Gott von vornherein ausklammer oder das Übernatürliche von vornherein ausklammer, dann kann ich natürlich auch die Ewigkeit in meinem Herzen versuchen, durch irgendwelche anderen Religionen zu befriedigen. Oder, bestes Beispiel, irgendwelche Sekten. Ja, warum gehen Leute in komische Sekten, die alle möglichen komischen Sachen machen, wo man als Außensteher denkt, sind die blöd, wie können die nur? Ja, warum machen die das? Weil es gibt ihnen das Gefühl, ich bin Teil von etwas Größerem, ich gehöre hier zu etwas ganz Besonderem dazu, ich tue etwas, was Bedeutung hat, ihr werdet es noch alle sehen, wenn das Ende der Welt kommt, werdet ihr alle sehen, ich habe recht, werdet ihr doch nicht, aber irgendwie so. Das ist, letzten Endes ist das nichts anderes als eine Bewältigungsstrategie dieser Ewigkeit, die Gott jedem Menschen ins Herz gelegt hat. Ja. Warum haben die Philosophen sich vor 2.000, 3.000, 4.000 Jahren angefangen, solche Fragen zu stellen, was ist der Sinn des Lebens, warum existiere ich und so. Die Griechen noch vor Christi Geburt und so, die haben ja haben sich richtig den Kopf zerbrochen über diese Geschichten. Warum haben sie es gemacht? Warum war das nicht von Anfang an den Menschen egal? Weil Gott ihnen diese Ewigkeit ins Herz gelegt hat. Weil irgendetwas ist in jedem Menschen, was sich danach sehnt, Bedeutung zu haben, was sich danach sehnt, Teil von etwas Größerem zu sein, weil wir halt nicht wie Tiere einfach nur instinktgesteuert sind und uns damit zufrieden zu geben, dass wir essen, trinken, schlafen, jagen und Sex haben und das war's. Damit wird sich kein Mensch auf Dauer zufrieden geben können. Und da bin ich fest von überzeugt, das wird langfristig nicht funktionieren. Und letzten Endes kann dieses Vakuum oder kann diese Ewigkeit nur eine Antwort in Christus finden. Ja? Und sobald wir von Neuem geboren werden, werden wir Teil von einem größeren Ganzen. Auf einmal kriegt unser Leben Bedeutung und Sinn, wenn wir denn die Bibel ein bisschen weiterlesen und uns da Mühe machen und das verstehen. Ne? Wir werden in die Gemeinde, in den Leib Christi hineingeboren und in diesen ganzen, es kann natürlich sein, dass wir irgendwo sitzen und ja, jemand sagt uns, hey, du wirst gerettet, du wirst wiedergeboren, damit es dir ein bisschen besser geht und damit du einen Jesus hast, der dir helfen kann. Okay, das ist ja nicht falsch, aber das ist ja nur ein Hundertstel der Wahrheit oder so, ne? Das ist ja nur ein kleiner Teil und das ist noch lange nicht, dass ich einen Jesus da habe, oder einen Heiligen Geist im Herzen in mir wohnen habe, der mir irgendwie Sinn oder der mir irgendwie hilft, das gibt mir noch lange keinen Sinn im Leben. Ja. Aber Gott nimmt uns ja hinein in diesen Kampf, in diesen kosmischen Konflikt, der von der ersten Seite der Bibel bis, ne, auf der ersten Seite der Bibel zwischen dem Samen der Frau und dem Samen der Schlange bis zur letzten Seite der Bibel zwischen dem neuen Jerusalem und Babylon oder wie auch immer, in welcher Metapher auch immer das ausgedrückt wird, der sich durch die ganze Bibel spiegelt, durch die ganze Bibel zieht. Wir sind ab dem Moment, wo wir wiedergeboren sind, wo wir in den Leib hineingetauft sind, sind wir in diesem Konflikt drinne. Und unser Kampf ist nicht mehr mit Fleisch und Blut. Oh, ja, da haben wir unsere Verschwörungstheorie. Psalm 2. Die Mächte und die Könige der Erde verschwören sich gegen den König und er lacht über sie. Bam, jede Verschwörungstheorie beantwortet. Ne? Gott lacht über sie alle. Und Gott hat seine eigenen Leute, uns. Epheser 3, Vers 10. Ne? Gott hat alles geschaffen. Warum? Damit durch die Gemeinde diesen Mächten und Gewalten in der Himmelswelt die Weisheit Gottes demonstriert wird. Und da sind wir alle mit eingenommen. Da sind wir alle Teil von etwas, wo jeder ohne einen großen Dienst, ohne Geld oder ohne eine große Gemeinde, wo jeder einen Unterschied machen kann, wo jeder einen zeitlosen, wo du in deinem persönlichen Leben, auf deiner Arbeitsstelle, in deiner Schule, wo auch immer du bist, einen Stempel, einen zeitlosen, ewigen Eindruck hinterlassen kannst, der Auswirkungen hat bis in alle Ewigkeit. Ja? Der nicht vergessen wird, der von Gott nicht vergessen wird und der, wenn unsere biologische Hülle verfault ist, der immer noch gültig bleiben wird. Gott, da sind wir alle mit eingenommen, da sind wir alle Teil von einem größeren Ganzen. Ja? Und viele Christen wissen das nicht. Und so sind wir auch anfällig für christliche Sekten. Ne? Die locken uns damit, ja, ne, das sind zwar auch Christen, aber wir sind besondere Christen. Wir sind besonders cool. Wir sind so die ganz die besonders Besonderen. Ne? Und wir haben das und so. Ne? Kommt euch vielleicht bekannt vor. So, ne? Durch uns wird die Erweckung kommen und nicht durch die anderen. Und so. Das funktioniert alles nur, weil es lockt alles nur Menschen an, weil wir ja dieses Sehnen in uns haben. Das spricht uns, klar, das spricht auch unseren Stolz an und so, ne? Aber zum gewissen Teil funktioniert das, weil jeder von uns ein Sehnen danach hat. Ne? Jemand kommt zu dir, möchtest du Teil von etwas Besonderem? Och nö, ich möchte lieber essen, schlafen, arbeiten. Okay, so. Ja, klar, gibt es solche Leute so in der Schule. Ne? Je tiefer die so Klasse 7, 8, 9, da gibt es ganz viele solche Menschen. Essen, schlafen, Computer spielen. Ne? Das reicht, das ist voll glücklich damit. So klar, ne? Aber mit 40 nicht mehr. So, mit 40 funktioniert das nicht mehr. Das funktioniert nur in der Pubertät, so vielleicht. Ja, ja, und wir kommen zum Schluss. Wie gehen wir damit um? Ja, wie gehe ich damit um? Welche Bewältigungsstrategien habe ich denn? Und stelle ich mich dieser Frage? Ja? Ist mir überhaupt klar, ich bin als Christ völlig unabhängig davon, in welcher Gemeinde und welcher Denomination, welcher Konfession, in welcher Sekte ich bin. Sobald ich wiedergeboren bin, sobald meine Sünden mir vergeben sind, egal wo auch immer ich gelandet sein mag, ja, vielleicht lebe ich in einer Stadt, wo es nur schräge Christen gibt. Okay, egal. Du bist wiedergeboren. Da ist ein neues Leben in dir. Du bist Teil von einem größeren Ganzen, von dem Leib Christi. Du bist Teil dieses kosmischen Konflikts, wo du auch Gottes Weisheit den Mächten und Gewalten demonstrieren musst. Wo du auch nicht mehr gegen Fleisch und Blut kämpfst, sondern gegen die Mächte und Gewalten in der Himmelswelt. Du bist Teil davon. Okay, ist dir das klar? Ja? Du musst nicht in einer Special-Gemeinde sein, um davon Teil zu werden, oder? Ist nicht nötig. Wiedergeboren werden, das ist nötig. Das ist die Bedingung, das ist die Beitrittsbedingung. Ja? Deine Sünden sind deine, ab dem Moment, wo du Jesus bittest, vergib mir meine Sünden. Und Jesus schenkt dir die Vergebung der Sünden und du wirst von neuem geboren. Ab dem Moment bist du Teil von einem größeren Ganzen. Ab dem Moment ist dieses Verlangen nach Ewigkeit, findet eine Antwort. Das ist der einzige Weg, wie dieses Vakuum in mir in gesunder Weise gefüllt wird, nämlich mit dem Geist Gottes und nicht mit irgendwelchen anderen Geistern, ne, die mich dann irgendwo anders hintreiben. Ist mir das klar? Oder blende ich das auch aus? Oder reicht es mir, dass Jesus irgendwie so mein Weihnachtsmann-Wunschautomat ist, wo ich dann mal, ach ja, ich habe jetzt wache ich gerade wieder aus meinem Zombie-Leben auf, weil ich habe jetzt ein Problem. Jesus, jetzt brauche ich dich gerade mal wieder so. Okay, nee. Ne? Das ist nicht in Ordnung. Ne? Und übrigens, wir werden auch, wenn das, was in der Bibel steht, wahr ist, wenn wir wirklich in einem Kampf sind, ja, dann kann ich nicht einfach so tun, wenn ich auf dem Schlachtfeld stehe, kann ich nicht einfach so tun, als ob da kein Kampf ist. Das ist gefährlich. Ne? Dann wird es verletzt, dann werde ich darunter leiden, dann werde ich irgendwann heftig was abkriegen. Und welche Bewältigungsstrategien habe ich? Ja, wie blende ich diese Fragen aus, die da manchmal so, ne? Okay, ich bin ein Christ, okay, ich weiß, ich bin irgendwie Teil in Gottes Plan. Ja, so, wo ist denn mein Plan? Wo will Gott mich haben? Ne, stellen wir die Lupe ein bisschen schärfer. Welche Gemeinde soll ich hingehen, Gott? Wo willst du, oder wie kann ich mit meinen Gaben, mit meinen Talenten, die du mir gegeben hast, wie kann ich möglichst effektiv dazu beitragen, zu diesem größeren Ganzen? Wie kann ich möglichst sinnstiftend leben, sodass dieses Drängen in meinem Herzen beantwortet wird? Wie kann ich das machen? Ja? Und da wird es dann konkreter. Das sind die Fragen, denen muss sich auch jeder Christ natürlich stellen. Ne? Und gleichzeitig müssen mir die Gefahren bewusst sein. So ist ne? Gerade wenn ich das will, wenn ich richtig einen Unterschied machen möchte, wenn ich richtig brennen für Jesus will, bin ich umso anfälliger manchmal für irgendwelche schrägen Gruppierungen, ja, die mir irgendwas versprechen. Ne? Ein effektiveres Christsein oder sonst was auch immer, wie auch immer oder der Besondere unter dem Besonderen zu sein oder wie auch immer dieses Versprechen aussieht. So, ne? Da haben wir, glaube ich, da haben wir alle unsere Erfahrungen gemacht hier. Ne? So, und das ist ganz gut. Ne? Die meisten hier haben da schon eine Impfung mit Antikörpern erhalten und sind da jetzt ein bisschen vorsichtiger. Gut, ja, aber trotzdem müssen uns bewusst sein im Ganzen. Ne? Wir haben alle Ewigkeit, jeder von euch hat Ewigkeit ins Herz gelegt. Jeder von euch ist Teil von einem größeren Ganzen. Jeder von euch kann in diesem Leben eine Rolle spielen, die Auswirkungen über die Zeit hinaus hat, bis in alle Ewigkeit. Und das, was ihr, genauso wie das, was Jesus zu einem bestimmten Zeitpunkt auf diesem Planeten in einem Körper an einem ganz bestimmten Ort, Golgatha, gemacht hat, es hat Auswirkungen vor und zurück bis in alle Ewigkeit. Genauso wird euer Leben Auswirkungen haben, wenn ihr diesem linearen Zeitlauf einmal entkommen seid und diese biologische Hülle euren Körper verlasst. Und dann werden wir sehen, ja, was wird verbrennt, was von unseren Werken verbrennt, wie Holz, Stroh und so. Und was ist wirklich Edelstahl, Diamant, Stein, was bleibt wirklich am Ende bestehen? Was hat wirklich einen Sinn gemacht? Das sind nicht immer so, ne? Das sind nicht immer so die Dinge, die wir denken. So, das wird Gott uns schon zeigen. Und jeder von euch kann mit den Begabungen, mit den Sachen, mit euren Vorlieben und euren Abneigungen, die ihr habt, jeder von euch kann sinnstiftend leben. Ja? Jeder von euch kann das. Und ihr müsst euch stellen. Amen. So, ich höre jetzt auf zu predigen. Ich schließe mit einem Gebet. Und danach können wir noch ein Lied singen. Vater im Himmel, danke, dass du uns als Menschen anders geschaffen hast als die Tiere oder als irgendein Baum, der sein ganzes Leben lang auf dem gleichen Platz verbringt und sich damit begnügt, da zu wachsen. Danke, dass du uns diese Ewigkeit, dieses Zeitlose, dieses Verlangen nach Sinn, Substanz, dieses Sehnen nach Bedeutung, dass du uns das ins Herz gelegt hast. Und vergib uns, wenn wir das ignoriert haben. Oder wenn wir vielleicht aus Angst uns nicht trauen, uns dem zu stellen, weil wir uns für zu schlecht halten. Das ist alles Blödsinn und diese Lüge zerstören wir in Jesu Namen. Du hast uns befähigt und du wirst uns befähigen. An dem Platz, wo du uns hingestellt hast, an dem Platz, wo du jeden Einzelnen hier hingestellt hast, kannst und wirst du uns durch deinen Geist befähigen, einen Unterschied zu machen, eine Rolle zu spielen, Sinn zu bringen, Hoffnung zu bringen, Leben zu bringen, Christus zu bringen zu den Menschen, durch die Art und Weise, wie wir unser Leben gestalten, durch die Art und Weise, wie wir leben. Danke dafür. Danke, dass das nicht sinnlos ist. Danke, dass selbst unser Leid nicht sinnlos ist und einen Unterschied macht. Vielleicht nicht in diesem Leben, Aber wenn wir über die Grenze gehen in das Zeitlose, und dann werden wir das sehen. Danke, Jesus, dass wir deine Werke tun und noch größere tun werden als du. Das hast du uns verheißen. Und das ist der Ruf, der hier im Raum steht für jeden. Und wir lassen alle Angst los, wir schmeißen alle Angst, die uns gerade jetzt erinnert, oh, wie oft habe ich das schon versucht und versagt oder bei welchen komischen Gruppierungen ich schon alles war und so weiter und so fort. Weg damit. Danke, Geist Gottes. Du bist nicht ein Geist der Furcht, sondern ein Geist der Kraft und des gesunden Verstandes, und du gibst uns Kraft und Mut, Schritt für Schritt den Weg zu gehen zu einem sinnerfüllten, ewigen Leben. Amen.
Ich lese einmal vor. Wie ein Hirsch lechzt nach frischem Wasser, so sehne ich mich, Herr, nach dir. Aus der Tiefe meines Herzens bete ich dich an, o Herr. Du allein bist mir Kraft und Schild, von dir allein sei mein Geist erfüllt. Aus der Tiefe meines Herzens bete ich dich an, o Herr. Was bedeuten mir Gold und Silber, Herr, nur du kannst Erfüllung sein. Du allein bist der Freudengeber, wurdest mir zum hellen Schein. Du, o Herr, bist mein Freund und Bruder, du bist mein König und